RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 3. März 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderes Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Sri Unun, Sekar, Un Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo beauftragt BNPB, die Folge des Erdbebens in Mentawai, West-Sumatra zu bewältigen. Koordinationswirtschaftsminister Darmin Nasution, Investition kann Folge der globalen verlangsamten Wirtschaft bewältigen. Vizepräsident fordert Buchvertriebsteam in Indonesien. Drei Industrien nutzen Rupiah für ihre Transaktion. Süßigkeitsprodukte aus Indonesien sind bei dem Good Food beliebt. Tanjung Kelayang wird zum touristischen Sonderwirtschaftsgebiet festgelegt. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo, der einen Arbeitsbesuch in Nord-Sumatra abstattet, beauftragt die nationale Behörde für Milderung der Katastrophen die Folge des Erdbebens mit der Stärke 7,8 auf der Richterskala gestern Abend in Mentawai, West-Sumatra zu bewältigen. Das Präsidentenkommunikationsteam Sukardi Rinakit sagte gestern nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass Präsident Joko Widodo gestern Abend die Information darüber bekommen habe. Momentan beobachte der Präsident die letzte Entwicklung der Lage nach diesem Erdbeben. Rinakit zufolge fordere Präsident Joko Widodo die Bevölkerung von Mentawai und West-Sumatra auf, darauf immer wachsam zu sein, wenn sich das weitere Erdbeben ereigne. Inzwischen sagte der Leiter des Zentrums für Daten- und Informationsabteilung von BNPB Sutopo Purwonugroho, dass die Bevölkerung im Umkreis Mentawai in Sicherheit sei, nachdem der Status des Tsunami von der Behörde für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik BMKG abgeschafft wurde. Dadurch konnte die Bevölkerung zu ihrer jeweiligen Wohnung wiederkommen. Sutopo Purwonugroho zufolge gebe es durch dieses Erdbeben keine Todesopfer und keine zerstörte Gebäude. Der Investitionssektor könne eine der Lösungen für die nationale Wirtschaft werden, der globalen verlangsamten Wirtschaftsentwicklung zuvorzukommen. Das sagte der indonesische Koordinationswirtschaftsminister Darmin Nasution gestern in Jakarta bei der Eröffnung des Seminars des Verbandes der indonesischen Wirtschaftsgelehrten. Im zufolge habe sich die Regierung darum bemüht, das Geschäftsklima durch die Veröffentlichung der Wirtschaft Maßnahmenpakete zu verbessern. Eines dieser Wirtschaftsmaßnahmenpakete sei die Deregulierung zur Erleichterung des Genehmigungsprozesses und des Aufbaus des Sonderwirtschaftsgebietes. Diese Erleichterung sei der langfristige Plan der Regierung, damit die Investoren ihr Kapital in Indonesien vor allem in der Manufakturindustrie anlegen wollen. Durch die Erleichterung des Genehmigungsprozesses hoffe die Regierung, dass sich die Investition im Dienstleistungssektor im Bereich des Tourismus und der Fischerei erhöhen könnte, der Devisen bringe. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla forderte der Verband Indonesisches Verlags IKAPI, das Buch Vertriebssystem in Indonesien zu verbessern, sodass die Bücher sich in ganz Indonesien verbreiten können. Dies sagte die Leiterin von IKAPI, Rosi Dayati Ozalina, gestern beim Treffen mit Yusuf Kalla in Jakarta, Ergebnisse des nationalen IKAPI-Kongresses im Dezember letzten Jahres auszurichten. Sie sagte dazu weiter, nach dem nationalen Kongress fordere IKAPI ein Gesetz über Buchwesen und die Gründung der nationalen Buchwesenbehörde. Darüber hinaus fordere IKAPI auch verschiedene Regierungsvorschriften, die den Buchwesensektor im Inland unterstützen können. Im letzten Jahr wurde Indonesien zum Ehrengast bei der internationalen Buchmesse Frankfurt Book Fair 2015 ernannt. Ihr zufolge zeige die Buchentwicklung in Indonesien gute Fortschritte nach der Buchmesse in Frankfurt. Drei Industriesektoren, nämlich Chemie, Textil und Metall, beginnen mit der Änderung der Transaktion von US-Dollar zur Währung Rupiah. Das sagte der indonesische Industrieminister Saleh Husin gestern in Jakarta. Saleh Husin zufolge gebe es einige Unternehmen, die Verschiebung der Nutzung von Rupiah vorschlagen, dass sie ihr voriges Buchführungssystem aktualisieren sollten. So Saleh Husin. Der Industrieminister fuhr, dass die Nutzung von Rupiah in der Handelstransaktion den Wechselkurs Rupiah stabilisieren könne. Die Stabilität von Rupiah erweckt das Interesse der Expansion und der Investition nach Indonesien. Einige Industrien bräuchten Zeit, die Transaktion mit Rupiah anzuwenden. Sie sind unter anderem die Nahrungs- und Getränkeindustrie und Kraftfahrzeugindustrie, die ihre Grundstoffe importieren. 25 indonesische Unternehmen nahmen an der Handelsexpo von Gulfood im Welthandelszentrum Dubai teil. Die Leiterin des indonesischen Handelswerbungszentrums in Dubai, Gusmalinda Sari, sagte gestern nach dem Bericht des Tagesblatts Republika, dass die Süßigkeitsprodukte aus Indonesien dabei sehr beliebt seien. Indonesien ist es gelungen, die Transaktion im Wert von 3,3 Millionen US-Dollar bei der Handelsmesse zu erreichen. Etwa 1.500 potenzielle Besucher aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Kuwait, dem Irak, dem Iran, Indien, Ägypten, Kenia, Libanon und Pakistan besichtigten die Handelsmesse. Die Gulfood-Messe ist die größte jährliche Nahrungs- und Getränksausstellung in Dubai. Die Nahrungs- und Getränksprodukte aus aller Welt mit 2600 Handelsmarken werden dort ausgestellt. Mehr als 5000 Aussteller aus 114 Ländern beteiligten sich bei dieser Gulfood. Der Nationalrat des Sonderwirtschaftsgebiets hat dem Vorschlag der Gründung des Sonderwirtschaftsgebietes in Tanjung Kelayang im Bezirk Belitung der Provinz Bangka Belitung zugestimmt. Dieses Sonderwirtschaftsgebiet in Tanjung Kelayang wit Abesih of das Tourismusgebiet fokussieren. Wie das Tagesblatt Republika citiert wurde, sagte der indonesische Koordinationsminister für Wirtschaft, Darmin Nasution, dass das Sonderwirtschaftsgebiet von Tanjung Kelayang viele touristische Überlegenheit wie schöne Strände und Inseln habe. Im Zufolge habe Tanjung Kelayang alle Voraussetzungen einschließlich kompletter Dokumente als Sonderwirtschaftsgebiet nach dem Regierungsvorschrift Nummer 2 von 2011 über die Verwaltung des Sonderwirtschaftsgebiets erfüllt. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.724,03 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.502,06 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.407 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 100%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer, hören Sie nun unseren heutigen Kommentar zum Thema Phänomen der totalen Sonnenfinsternis. Die totale Sonnenfinsternis ereignet sich sehr selten, da sie nur in allen 360 Jahren im gleichen Ort passiert. Indonesien wird am 9. März das Phänomen der totalen Sonnenfinsternis gleichzeitig mit des hinduistischen Feiertages Nyepi erleben. Diese Sonnenfinsternis bringt natürlich einen positiven Einfluss auf einige Gegenden, über die totale Sonnenfinsternis passiert. Anlässlich des Phänomens der totalen Sonnenfinsternis wird das indonesische Tourismusministerium verschiedene Programme durchführen, um in uns ausländische Touristen anzulocken und die Wirtschaft der Bevölkerung anzukurbeln. Diese Programme sind unter anderem das Sadarwisata-Programm und der Foto- und Video-Wettbewerb zum Thema Sonnenfinsternis. Das Programm Sadarwisata ist ein Fortbildungsprogramm für die Bevölkerung. Es dient dazu, die Rolle der Bevölkerung zu fördern, die sichere Lage für die Entwicklung des Tourismus in ihren Gegenden zu schaffen. Dieses Sadarwisata-Programm sollte auch die Bevölkerung fördern, sichere, saubere und umweltfreundliche Touristenziele zu realisieren. Dadurch können die Touristen eine gute und vergessliche Erinnerung an indonesische Touristenziele haben, nachdem sie diese Touristenziele besucht haben. Beim Fotos- und Video-Wettbewerb zum Thema totale Sonnenfinsternis sollten die Teilnehmer dieses Wettbewerbs Fotos oder Videos, die die Schönheit der Natur und die Kulturattraktionen beschreiben. Außerdem sollten die Teilnehmer des Wettbewerbs Fotos oder Videos über die Spezialitäten der Gegenden, über die totale Sonnenfinsternis passiert, produzieren. Die totale Sonnenfinsternis wird über 12 Städte in Indonesien passieren. Diese Städte sind Palembang, Belitung, Balikpapan, Lubuk, Sampit, Palu, Ternate, Bangka Belitung, Palangkaraya, Poso, Halmahera, und Mentawai. Diese Gegenden bereiten zurzeit dafür vor, die Sonnenfinsternis zu begrüßen, indem sie verschiedene interessante Programme durchführen. Diese Programme dienen dazu, die Touristen, die das Phänomen der totalen Sonnenfinsternis sehen wollen, anzulocken. Der stellvertretende Leiter der Kommunikation und des Handels des indonesischen Tourismusministeriums, Putu Murah, sagte, man solle der Bevölkerung über das Phänomen dieser kommenden Sonnenfinsternis berichten. Durch diese Sonnenfinsternis könnten diese 12 Regionen ihre jeweiligen Tourismuspotenziale vorstellen. Zu diesem Zweck unterstützt die Regierung in der Werbung dafür. Der indonesische Präsident Joko Widodo selbst wird das Phänomen dieser Sonnenfinsternis in einer dieser 12 Regionen sehen. Die Küste und der Hügel sind der beliebteste Ort zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis in Sumatra und Zentral-Kalimantan. Wie im Bezirk Bangka Belitung ist der Beobachtungsort von der Küste Penyak bis zur Küste Perentang. In Palembang hat die Regierung 11 Orte dafür vorbereitet, um die totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Sie sind die Brücke Ampera, die Festung Kuto Besak und die Insel Kemaro, die in Mitte des Flusses Musi liegt. Die Regionenregierungen führen auch anlässlich der totalen Sonnenfinsternis verschiedene Programme, wie unter anderem Kunst- und Kulturvorführungen sowie Festivals Duri. In Ternate, Nordmolukken, wird das Festival Legugam durchgeführt. In Zentral Sulawesi wird man unter anderem die Kulturparade und eine Regatta durchführen. Die Programme der Regionenregierungen anlässlich des Phänomens der totalen Sonnenfinsternis sollten von verschiedenen Seiten gefordert werden, damit sich die Besucherzahl der Touristen steigen kann. Das war der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta. Präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit. Wir beginnen mit den Unabhängigkeit von Bulgarien. Am 3. März 1871 erhielt Bulgarien seine Unabhängigkeit von dem Königreich Ottoman oder von dem Omanischen Sultanat. Dieser Sultanat hieß mit dem Namen das Imperium der Türkei Ottoman. Dieser Staat wurde von der Republik Türkei fortgesetzt, die am 29. Oktober 1923 proklamiert wurde. Der Staat wurde von Bani Utsman gegründet. Etwa 6 Jahrhunderte wurde dieser Staat von 6 Sultanat geleitet. Danach stürzte das Imperium der Türkei Ottoman um einige kleine Staaten zu werden. Dieses Imperium wurde das Interaktionszentrum zwischen West- und Oststaaten während 8 Jahrhundert. Im 16. und 19. Jahrhundert wurde das Osmanische Sultanat eine der Hauptstärke in der Welt, vor allem für seine Marine. Am 3. März 1924 stürzte Mustafa Kemal Atatürk das Imperium Osmanien in der Türkei. In Europa wurden als Kemalismus für den sich im Türkischen der Begriff Atatürk-Kuluk durchgesetzt hat, ursprünglich die nationalen Aufstandbewegungen in Anatolien bezeichnet, die sich ab 1990 unter Mustafa Kemal gegen die Alliierten und den Sultanat militarisch zusammenschlossen. Nach Atatürks Tod hat man in der Türkei versucht, aus seinen Reden und weiteren Überlieferungen ein in sich geschlossenes Konzept für die Stadtführung abzuleiten. Hervorzuheben ist die 36-stündige Rede, die 1927 vor dem 2. Kongress der Volkspartei hielt. Bis heute gibt es jedoch keine wissenschaftliche. Gesamtausgabe der Reden, Briefe und Erinnerungen von Einzeleditionen abgesehen, tragen die meisten Sammlungen und Biografien hagiographische Züge. Der neue Staat sollte nach Mustafa Kemal auf 6 Prinzipien aufgebaut werden, dem Nationalismus, dem Laizismus und Republikanismus, der Mobilisierung der Massen, der gewaltsamen wie gewaltfreien gesellschaftlichen Umgestaltung und dem Etatismus. Darin zeigen sich Atatürks radikaler Bruch mit dem Osmanischen Reich und seine positive Haltung gegenüber Europa, die europäische Vorherrschaft war für ihn nur durch die Übernahme der politischen wie technischen Errungenschaften zu überwinden. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, unser Inblickpunkt behandelt heute das Thema Die Regierung erweitert den Professionalismus der indonesischen Arbeitskräfte, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die indonesische Regierung durch das Arbeitsministerium bemüht sich darum, das Fachgebiet und die Fähigkeit indonesischer Arbeitskräfte innerhalb der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zu erweitern. Das ist ein Schritt, um mit professionellen Arbeitskräften anderer darin eingebundenen Mitgliedstaaten konkurrieren zu können. Die professionellen Arbeitskräfte sind unter anderem Gesundheitsbeauftragte, Ärzte, Krankenschwester, Experte, Architekten, Buchprüfer und Mitarbeiter im Tourismussektor. Der Generaldirektor für Training und Produktivität des indonesischen Arbeitsministeriums, Khairul Anwar, sagte dazu, die Regierung habe einige Sonderprogramme, um die Qualität der indonesischen Arbeitskräfte innerhalb der ASEAN-Freihandelszone zu steigern. Es handele sich dabei um das Trainingsprogramm und die Zertifizierung für Arbeitskompetenz. Er sagte dazu weiter, das Arbeitsministerium arbeite mit Privatseiten zur Training der Arbeitskräfte zusammen, um diese Sonderprogramme zu erleichtern. Demzufolge haben die Privatseiten viele Arbeiter-Trainingsagenturen in ganz Indonesien, sodass die Arbeiter dort gebildet werden können. Etwa 80.000 private Arbeitstrainingsagenturen befinden sich in verschiedenen Gebieten in Indonesien und können optimiert werden. Im Gegensatz dazu habe die Regierung einige Herausforderungen, um die Einrichtungen und Erleichterungen beim Training der Arbeiter bereitzustellen, sagte Khairul Anwar weiter. Khairul Anwar fuhr fort, das Arbeitsministerium setze sich zum Ziel, 1 Million Arbeiter Indonesien zu bilden. Dazu wird die Regierung mit der Assoziation indonesischer Unternehmer APINDO kooperieren, um die Arbeiter-Trainings für Kompetenzstandard zu regeln. Die nationalen Unternehmer haben eine wichtige Rolle, um die Qualität der einheimischen Arbeitskräfte zu steigern. Er hoffe, dass APINDO dabei die Geschäfte und die Industrien im Inland fördern könnte, damit die Arbeiter das Kompetenzzertifikat bald bekommen können. Darüber hinaus fordert das Arbeitsministerium die nationale Behörde Profession-Zertifizierung auf, um den Zertifizierungsprozess zu erleichtern. Die Kooperation beider Instanzen könnte öffentlich transparente Informationen über Arbeitskräfte und Arbeitsstellen für die Gesellschaft und die Unternehmer bereitstellen. Khairul Anwar zufolge solle die Regierung mit den Unternehmern und der Öffentlichkeit zusammenarbeiten, um die Qualität der indonesischen Arbeitskräfte zu steigern. Liebe Zuhörer, soweit der Inblickpunkt.
Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo, der einen Arbeitsbesuch in Nord-Sumatra abstattet, beauftragt die nationale Behörde für Milderung der Katastrophen die Folge des Erdbebens mit der Stärke 7,8 auf der Richterskala gestern Abend in Mentawai, West-Sumatra, zu bewältigen. Das Präsidentenkommunikationsteam Sukardi Rinakit sagte gestern nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass Präsident Joko Widodo gestern Abend die Information darüber bekommen habe. Momentan beobachte der Präsident die letzte Entwicklung der Lage nach diesem Erdbeben. Rinakit zufolge fordere Präsident Joko Widodo die Bevölkerung von Mentawai und West-Sumatra auf, darauf immer wachsam zu sein, wenn sich das weitere Erdbeben ereignet. Inzwischen sagte der Leiter des Zentrums für Daten- und Informationsabteilung von BNPB, Sutopo Purwonugroho, dass die Bevölkerung im Umkreis Mentawai in Sicherheit sei, nachdem der Status des Tsunami von der Behörde für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik BMKG abgeschafft wurde. Dadurch konnte die Bevölkerung zu ihrer jeweiligen Wohnung wiederkommen. Sutopo Purwonugroho zufolge gebe es durch dieses Erdbeben keine Todesopfer und keine zerstörte Gebäude. Der Investitionssektor könne eine der Lösungen für die nationale Wirtschaft werden, um der globalen verlangsamten Wirtschaftsentwicklung zuvorzukommen. Das sagte der indonesische Koordinationswirtschaftsminister Darmin Nasution gestern in Jakarta bei der Eröffnung des Seminars des Verbandes der indonesischen Wirtschaftsgelehrten. Ihm zufolge habe sich die Regierung darum bemüht, das Geschäftsklima durch die Veröffentlichung der Wirtschaftsmaßnahmenpakete zu verbessern. Eines dieser Wirtschaftsmaßnahmenpakete sei die Deregulierung zur Erleichterung des Genehmigungsprozesses und des Aufbaus des Sonderwirtschaftsgebietes. Diese Erleichterung sei der langfristige Plan der Regierung, damit die Investoren ihr Kapital in Indonesien vor allem in der Manufakturindustrie anlegen wollen. Durch die Erleichterung des Genehmigungsprozesses hoffe die Regierung, dass sie die Investition im Dienstleistungssektor im Bereich des Tourismus und der Fischerei erhöhen könnte, der Devisen bringe. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla forderte der Verband Indonesisches Verlags IKAPI, um das Buchvertriebssystem in Indonesien zu verbessern, sodass die Bücher sich in ganz Indonesien verbreiten können. Dies sagte die Leiterin von IKAPI, Rosi Dayati Ozalina, gestern beim Treffen mit Yusuf Kalla in Jakarta, um Ergebnisse des nationalen IKAPI-Kongresses im Dezember letztes Jahres auszurichten. Sie sagte dazu weiter, nach dem nationalen Kongress fordere IKAPI ein Gesetz über Buchwesen und die Gründung der nationalen Buchwesenbehörde. Darüber hinaus fordere IKAPI auch verschiedene Regierungsvorschriften, die den Buchwesensektor im Inland unterstützen können. Im letzten Jahr wurde Indonesien zum Ehrengast bei der internationalen Buchmesse Frankfurt Book Fair 2015 ernannt. Ihr zufolge zeige die Buchentwicklung in Indonesien gute Fortschritte nach der Buchmesse in Frankfurt. Drei Industriesektoren, nämlich Chemie, Textil und Metall, beginnen mit der Änderung der Transaktion von US-Dollar zur Währung Rupiah. Das sagte der indonesische Industrieminister Saleh Husin gestern in Jakarta. Saleh Husin zufolge gebe es einige Unternehmen, die die Verschiebung der Nutzung von Rupiah vorschlagen, dass sie ihr voriges Buchführungssystem aktualisieren sollten. So Saleh Husin. Der Industrieminister fuhr, dass die Nutzung von Rupiah in der Handelstransaktion den Wechselkurs Rupiah stabilisieren könne. Die Stabilität von Rupiah erweckt das Interesse der Expansion und der Investition nach Indonesien. Einige Industrien bräuchten Zeit, um die Transaktion mit Rupiah anzuwenden. Sie sind unter anderem die Nahrungs- und Getränkeindustrie und Kraftfahrzeugindustrie, die ihre Grundstoffe importieren. 25 indonesische Unternehmen nahmen an der Handelsexpo von Gulfood im Welthandelszentrum Dubai teil. Die Leiterin des indonesischen Handelswerbungszentrums in Dubai, Gusmalinda Sari, sagte gestern nach dem Bericht des Tagesblatts Republika, dass die Süßigkeitsprodukte aus Indonesien dabei sehr beliebt seien. Indonesian is as gelungan di transaksion imbet von 3,3 miliunan US dollar by der Handelsmesse zu erreichen, etwa 1.500 potentielle Besucher aus der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Kuwait, dem Irak, dem Iran, Indien, Ägypten, Kenia, Libanon und Pakistan besichtigten die Handelsmesse. Die Gulffood-Messe ist die größte jährliche Nahrungs- und Getränksausstellung in Dubai. Die Nahrungs- und Getränksprodukte aus aller Welt mit 2600 Handelsmarken werden dort ausgestellt. Mehr als 5000 Aussteller aus 114 Ländern beteiligten sich bei dieser Gulffood. Der Nationalrat des Sonderwirtschaftsgebiets hat dem Vorschlag der Gründung des Sonderwirtschaftsgebietes in Tanjung Kelayang im Bezirk Belitung der Provinz Bangka Belitung zugestimmt. Dieses Sonderwirtschaftsgebiet in Tanjung Kelayang wird aber sich auf das Tourismusgebiet fokussieren. Wie das Tagesblatt Republika zitiert wurde, sagte der indonesische Koordinationsminister für Wirtschaft, Darmin Nasution, dass das Sonderwirtschaftsgebiet von Tanjung Kelayang viele touristische Überlegenheit wie schöne Strände und Inseln habe. Im Zufolge habe Tanjung Kelayang alle Voraussetzungen einschließlich komplette Dokumente als Sonderwirtschaftsgebiet nach dem Regierungsvorschrift Nummer 2 von 2011 über die Verwaltung des Sonderwirtschaftsgebiets erfüllt. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.724,03 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.502,06 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.407 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 100%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Estima Indonesia, hasli willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesia, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise in die Provinz West Java zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, die Orang Kenekes oder of Indonesis, Orang Badui, was auf Deutsch die Badui-Leute heißt, kommen aus einer sundanesischen Volksgruppe im Bezirk Lebak in der Provinz Banten. Sie haben die Sitten und Gebräuche ihrer Vorfahren erhalten und betreiben die Isolation von außen. Dies gilt vor allem für die Untergruppe der Badui Dalam, die Orang Kenekes, wie sie nach ihrer Ursprungssprache genannt werden in drei Gruppen geteilt. Es sind die Tangtu oder Badui Dalam, panamoing ude badui luar uns didangka. Di badui luar haben ire tradicun uns das gebit kenekes dalam verlasen. Uns oh di kenekes dangka wonen oserhab des gebites uncuar in pada waras ude cibekung uns sirah daya cihandam abesi erhalten imenoh irasiten uns gebroiche. Dahir besuchen viele Touristen dieses kenekes Gebiet. Liebe Zuhörer, am 18. Februar übte der Badui dalam Volksstamm die Tradition des Kawalu aus. Zu der Zeit darf man das Gebiet des Dorfes Badui nicht besuchen. Die Kawalu-Tradition wird dreimal in drei Monaten ausgeübt. Dabei fasten die Badui-Leute während des ganzen Tages. Sie beten und bitten Gott um Sicherheit und den Frieden der Nation und des Staates. Einige Tage vor der Ausübung der Kawalu-Tradition kann man die Informationen über das Eintrittsverbot ins Dorf Badui am Tor des Dorfes Badui in Cibuleger lesen, damit man diese Regel folgt. Zuhörer, nachdem Kawalu aus Geubude dufen die Touristen das Gebiet Badui dalam wieder besuchen. Die Badui Leute feiern nach dem Kawalu dem Fasten Seba. Diese Seba-Tradition wird ausgeübt, um die Führer der Bürokratie in diesem Gebiet für die einjährige Ernte zu danken und Dienst dem Bezirksleiter von Banten. Zuhörer, bei der Ausübung der Tradition Seba überreichen die Badui Leute dem Gouverneur Banten ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Sie laufen von Badui ins Regierungszentrum von Banten, das in der Stadt Serang etwa 180 Kilometer von Badui aus entfernt liegt. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse umfassen unter anderem Klebreis, Reis, Bananen, Palmzucker, Gemüse und Betelpfeffer. Die Badui luar transportierten diese Lebensmittel mit einem Lastwagen. Die Badui dalam laufen dann mit den Produkten vom Terminal Cibuleger im Distrikt Lewi Damal, dem Bezirk Lebak, zum Amtsgebäude des Gouverneurs von Banten. Unterwegs und zwar im Fluss Cibuleger düsen sie, um ihre Reise mühelos fortzusetzen. Die Baduis nennen den Gouverneur von Banten bei der Übergabe der Produkte Abah Gede oder Großer Vater. Das war unser Bericht über die Kawalu-Tradition. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Tradition, Flora und Fauna, Technologie und Entdeckungen berichten. Heute laden wir Sie dazu ein, die Tiwa-Zeremonie als der letzte Grüße für Geist zu erfahren. Der Beitrag wird von Sri Unen übersetzt und vorgelesen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung über www.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tod ist eine gewisse Sache für Lebewesen. Man hat aber keine Ahnung, wann der Tod kommt. In Indonesien gibt es einige Traditionen, um die Geister der Toten zu begleiten. Eine der einzigartigen Traditionen ist das Tiwa-Ritual. Das Ritual ist eine Todeszeremonie der höchsten Stufe für den Dayak Volstam in Zentral Kalimantan, vor allem die im abgelegenen Dayak-Gebiet. Dieser Volksstamm bekennt sich zur Religion von Kaharingan. Sie ist die Vorfahrenreligion des Dayak Volksstamms. Liebe Hörerinnen und Hörer, Tiwa ist eine Prozession, um die Geister der gestorbenen Vorfahren zu begleiten. Die Dorfbewohner heiligen und verlegen die Skelette vom Grab zu einem Ort namens Sandung. Sandung ist ein kleines Haus, um die Skelette der Leiche zu sammeln. Dies ist deren Erngrabstätte. Die Tiwa-Zeremonie wird veranstaltet, um die Reise der Geister zu dem Paradies Lewi Tatau zu beschleunigen, sodass sie in Jenseits ruhig und friedlich leben können. Die Zeremonie wird seit Hunderten von Jahren vom Volksstamm auf Kalimantan Dayak veranstaltet. Die lokale Dayak-Gesellschaft veranstaltet auch die Tiwa-Zeremonie, um das Peh oder Rutas für die Familie der Verstorbenen zu befreien. Die lebenden Familienangehörigen müssen die Tiwa als ein Beweis der Liebe für die Vorfahren veranstalten und auch alle Kosten dafür tragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor die Tiwa-Zeremonie veranstaltet wird, wird zuerst ein anderes Ritual namens Tantulak durchgeführt. Nach dem Kaharingan, dem Glauben des Dayak Volksstamm, im Paritdorf, können die Verstorbenen nach ihrem Tod nicht direkt ins Paradies kommen. Deshalb wird das Ritual der Tantulak veranstaltet, um die Geister der Verstorbenen zum Hügel Bukit Malian zu begleiten. Dort warten die Verstorbenen darauf, bis die lebenden Familienangehörigen die Tiwa-Zeremonie veranstaltet haben und die Toten zu Gott entsandt werden können. Bei der Tiwa gräbt die Familie das Grab der Verstorbenen. Sie öffnen den Sarg und einer nach dem anderen nimmt die Gebeine heraus. Die Gebeine werden dann gewaschen und in die Tiwa-Zeremonie mitgebracht. Dabei opfert die Familie die Wasserbuffel, Kühe und Schweine. Die ältesten Familienangehörigen erhalten eine erste Stelle in der Reihe, um einen Wasserbuffel zu opfern. Das frische Blut von den geschlachteten Tieren bei der Tiwa kann nach dem Glauben die Geister heiligen. Nachdem alle Tiere tot sind werden die Tierköpfe geschnitten, um in einem Sonderort namens Sengaran gelegt zu werden. Sengaran ist ein Ort für die Köpfe der Opfertiere als eine Übergabe für die Geister der Vorfahren. Der Körper der Tiere wird besonders für das Fest in dem Dorf gekocht. Zum Höhepunkt der Zeremonie werden die geheiligten Gebeine zu dem Sandung gebracht. Normalerweise besitzt eine Familie einen bestimmten Ort, also den Sandung, der für die verschiedenen Gebeine, die schon an der Tiwa teilgenommen haben, zur Verfügung gestellt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tiwa-Ritual gehört zu einer großartigen Zeremonie. Tiwa wird massenweise mit einer langen Vorbereitung veranstaltet. Darüber hinaus benötigt man dafür viel Geld, da diese Tiwa-Zeremonie einen Monat dauert kann. Dabei werden viele Opfertiere geschlachtet. Die Dorfbewohner schlachten für Tiwa-Zeremonie etwa 17 Wasserbüffel, 5 Kühe und 50 Schweine. Normalerweise werden die Kosten für die Zeremonie von allen Bewohnern gemäß der finanziellen Fähigkeit jeweiliger Familien getragen. Nicht nur der Dayak-Volksstamm, sondern auch andere Volksstämme in Indonesien hat das Ritual, um die Geister der gestorbenen Vorfahren zu begleiten. Die Gesellschaft von Toraja in Südsulawesi hat auch das gleiche Ritual wie Tiwa. Sie führt die Tradition von Rambu Solok aus. Die balinesische Gesellschaft führt die Zeremonie von Ngaben Dur, um die Geister zu begleiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der SIM Indonesian in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI Good Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. In diesem Programm möchten wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien präsentieren. Dieses Mal kommt eine Popsängerin, Teriana Fatia. Man nennt sie Teri. Teri wurde am 14. Juni 1984 geboren. Sie begann ihre Musikkarriere als Begleitsängerin der Gruppe Dewa 19. Hören Sie nun ein Lied von Teri mit dem Titel Janji Manismu oder dein schönes Versprechen. Gute Unterhaltung.
lagi peristiwa pahit penggores hati. Perjalanan hidup ini sudah tertulis, kutempuhi dengan kesabaran. Ku sadar kebesaranmu
Das war Janji Manismu oder Dein Sonnes Versprechen von Terry. Mit diesem Lied war Terry durch ihr Album Jatosan sehr bekannt. Dieses Lied wurde von Ani Carrera in den 90er Jahren populiert. Mit diesem Lied wurde Terry als Sängerin in der indonesischen Musikindustrie bekannt. Es erzählt über Herzverletzung. Terry ist eine bekannte Sängerin in Indonesien. Im Jahre 2006 veröffentlichte Terry das erste Album mit dem Titel Terry. In diesem Album gibt es 11 Lieder und das Lied Janji Manismu oder Dein Sonnes Versprechen ist der Hit in diesem Album. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Kepingan Hati oder auf Deutsch Splitters Herz. Viel Spaß beim Zuhören.
Hancurkan hati. namaku cinta. Ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta. Ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.